Eventuell Test. Ja, super. Danke für die tolle Musik. Wow, das ist richtig was zum Genießen. So mit Gott im Gespräch zu sein und so eine tolle Band hier zu haben. Lass mal richtig für die applaudieren, würde ich sagen. Ja, das ist ein herrlicher Morgen. Schön, dass wir hier zusammen sind. Und mein Name ist Pascal Elebracht. Und ich muss gleich mal zu Anfang ein kleines Bekenntnis ablegen. Weil in so Segnungsgottesdiensten und mit diesen ganzen Babys, die so über die Bühne streunern und so, geht es mir eigentlich immer so, dass ich denke, wow, wann ist das endlich vorbei und wann beginnt endlich die Predigt, also sozusagen dieser Moment jetzt. Weil Babys sind mir irgendwie fremdartig gewesen. Also ehrlich gesagt habe ich nie eine Leidenschaft für Babys entwickeln können und immer eher so gedacht, im Prinzip sehen die alle gleich aus. Und außerdem tun die auch immer ähnliche Dinge den ganzen Tag. Also die schreien gerne, die gucken, wenn sie überhaupt die Augen schon offen haben. Was machen die noch? Die atmen. Die machen so dieses oben rein und unten raus. Alle Eltern wissen, wovon ich rede. Den ganzen Tag, das füllt so ihr Leben aus. Und ich habe da kein Interesse gehabt bis zu einem entscheidenden Tag. Das war der 26.08.2016. Und zwischen dem 26.08.2016 und dem 28.08.2016 habe ich auch kein Wort rausgekriegt und musste ziemlich viel heulen, so wie du eben. Da ist mir auch jedes Gebet und jedes Gespräch irgendwie so im Halse stecken geblieben, weil da war auf einmal ein Baby und das war meine Tochter und das hat mein ganzes Leben so ein bisschen umgekrempelt. Und seitdem glaube ich, Babys sind eigentlich die Menschen schlechthin. Ja, es hört sich ein bisschen extrem an, aber ist wirklich so. Weil ich glaube, Babys haben das drauf, was wir alle brauchen. Babys tun das, was wir tun sollten, in Reinsform. Das Spannendste, was es eigentlich überhaupt zu tun gibt im Leben. Ahnt ihr vielleicht, wovon ich rede? Babys sind. Babys existieren. Babys leben. Das ist die Hauptaufgabe und auch die Hauptstärke von Babys. Sie haben es einfach geschafft zu sein, ohne es zu übertreiben oder zu untertreiben. Sie sind im Maß, sie sind im rechten Maß. Sie existieren. Das können wir echt von ihnen lernen. Naja, aber so im Laufe eines Lebens, wenn man erwachsen und älter wird, dann gehen manche Dinge irgendwie schief und man hat immer mehr Dreck am Stecken. Bei mir ist das zumindest so, bei dir vielleicht auch. Und irgendwie merkst du, dieses Maß, das gerät so ein bisschen außer Kontrolle. Du bist nicht mehr so klar auf dieser Seinsschiene, auf diesem im Existieren, sondern du beschäftigst dich mit ganz vielen anderen Dingen, die eigentlich nicht so von Bedeutung sind. Und dann, ja, passieren blöde Sachen. Aber ich finde trotzdem, Erwachsene sind auch richtig cool. Und Jugendliche erst recht. Und damit haben wir eigentlich schon alle zusammengefasst, die hier sitzen. Ich freue mich, dass wir heute Morgen hier zusammen sind und uns gegenseitig genießen und die Zeit miteinander, dass wir zusammen sind bei Gott. Das ist echt ein Genuss. Der Amerikaner würde vielleicht sagen, people are awesome. People are awesome. Und jeden Einzelnen, den ich hier kennengelernt habe in der Gemeinde, so, das sind schon eine ganze Menge. Ich bin jetzt 2 Jahre hier, aber auch nicht alle. Von denen bin ich echt begeistert. Von der Unterschiedlichkeit, von der Art und Weise, von ihren Persönlichkeiten, die sich hier in dieser Gemeinde versammeln, auch von den Gaben, die da sind, das ist absolut faszinierend. Ich habe so eine Gemeinde noch nicht erlebt. Gut, ich bin auch noch ein Greenhorn, ich bin jung. Vielleicht gibt es irgendwo noch eine bessere Gemeinde, aber schon nicht schlecht. Echt cool. Ich genieße die Zeit mit euch und ich hoffe, ihr genießt euch selbst und auch die Zeit mit dem, der vielleicht gerade neben euch sitzt oder der sich sonst noch so in der Gemeinde aufhält. Auch wenn wir vielleicht eine ganze Menge Dreck am Stecken haben. Und so ist das ja auch mit der Gesamtgemeinde, wenn man jetzt nicht die Einzelnen betrachtet. Ich finde diese Gemeinde richtig gut. Diese Gemeinde hat mein Leben verändert in den letzten 2 Jahren und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich glaube, unsere Gemeinde hat richtig was unter der Haube. In letzter Zeit vielleicht so ein bisschen schwierig. So, letzte Woche war kein Gottesdienst, ihr habt das mitgekriegt. Ja, wir befinden uns in Schwierigkeiten. Wir sind auch offen deswegen darüber und wir machen da kein Geheimnis draus. Aber trotzdem, wir haben doch was unter der Haube. Und wir verändern diese Stadt. Wir haben Bedeutung für diese Stadt. Das glaube ich zutiefst. Es ist wichtig, dass wir da sind. People are awesome. FEG Heidelberg ist awesome. Lass uns mal ein Video gucken. Und das mal zusammen genießen.
There is nothing you cannot achieve. No skill you cannot master. We're all flesh and bone and guts. We're just people. Nothing is out of our reach. Nothing is impossible.
Cool, was wir alles drauf haben, was das für eine unglaubliche Vielfalt ist. Und ich möchte gerne mal dieser Frage etwas näher gehen und mit euch zusammen eintauchen in die Frage, die uns eigentlich alle bewegt und die ganze Menschheit. Wer bist du eigentlich Mensch? People, du bist awesome, aber wie kommt das eigentlich? Und wie kommt es eigentlich dazu, dass du so bist, wie du bist? Die Frage nach dem Sein. Mensch, wer bist du? Und wir sind es ja gewöhnt, also ich zumindest, so Fragen in meinem Leben selber zu beantworten. Du vielleicht auch oder sie vielleicht auch. Wir sind es gewöhnt, selbstbestimmt und auch selbstbewusst, mal so, aber selbstbewusst auch in unserem Leben Wege zu gehen und auch große Fragen zu klären und uns für Dinge zu entscheiden. Wir sind Individualisten und wir sind es gewöhnt, unseren Alltag selbst zu steuern. Aber ich möchte dich jetzt mal um ein Experiment bitten. In diesem Moment einmal darauf verzichten, selbstbestimmt zu sein, okay? Bitte. Verzichte einmal kurz darauf, dir selber jetzt die Antwort auf diese Frage zu geben und lass sie dir von Gott geben. Lass sie dir mal einmal von außen zusprechen. Egal, was du von Gott hältst und was ist ich, was du alles schon schiefgegangen ist, deiner Meinung nach mit ihm. Jetzt lass dir einmal für ein paar Minuten das gefallen, dass Gott dir eventuell die Antwort auf diese Frage geben kann. Aber das ist jetzt keine langweilige Antwort. Ich spreche jetzt nicht von so einem mathematischen Antwortergebnis, sondern die spannendste Antwort deines Lebens. Die Frage nach deinem Sein. Die Antwort auf die Frage, wer bist du Mensch? Wer bist du Klaus? Wer bist du Pascal? Wer bist du, keine Ahnung, Henrike und so weiter und so fort. Kannst deinen Namen einsetzen. Verzichte einmal darauf, das selber zu sagen und lass es dir von außen sagen. Das wird dich befreien. Und der Hammer ist, Gottes Antwort auf diese Frage ist unabhängig davon, wie hoch du springen kannst und wie weit du fliegen kannst und aus welcher Entfernung du den Basketball in den Korb wirfst. Ist unabhängig von deiner Ausstrahlung, deinem Image, deinem Können, deinem Gelingen, deiner Biografie. Ist unabhängig von deinem Einfluss, den du auf andere hast oder von deinem Erfolg an der Arbeitsstelle oder deiner Sportlichkeit. Und besonders, sie ist unabhängig von deinen Emotionen und Gefühlen. Die Antwort Gottes auf diese Frage ist unabhängig von all diesem, was bei uns so schwankend ist. Sie ist alleine davon abhängig, wofür er sich entschieden hat. Gott hat sich entschieden, in dieser Frage Klarheit auf den Tisch zu bringen. Diese Frage ist bei Gott alleine abhängig von seiner Liebe. Und das ist unser Glück. Wir gucken uns das jetzt gleich an und gucken mal ganz an den Anfang der Bibel. Ich liebe das anhand der Babys und anhand meiner eigenen Tochter. In den letzten Monaten habe ich das gelernt. Wahnsinn, ihr wahrscheinlich auch, den Mensch ganz neu kennenzulernen und den Mensch an sich ganz neu zu entdecken. Und das kann man auch gut in der Bibel. Wir tun das jetzt gleich. Bevor wir jetzt lesen, Genesis 2, 1. Mose 2, glaube ich, ist noch eine Sache ganz wichtig, die wir wissen müssen, wenn wir überlegen, wer bist du Mensch, wer bin ich? Und zwar, ich glaube, wir müssen auch zugeben, bei allem, wie toll wir sind und was wir alles so drauf haben und wie awesome wir sind unglaublich klein. Das ist, glaube ich, eine wichtige Grundannahme. Wir sind unglaublich klein und irgendwie doch auch unbedeutend im Gefüge dieser ganzen Welt. Und auch in der Masse der Dinge, die um uns herum so sind, sind wir ein ganz kleines, verschwindendes Körnchen. Sind wir ganz unbedeutend, was unseren zeitlichen Horizont, unseren körperlichen Horizont, unsere Masse angeht, im Vergleich zur restlichen Masse unseres Planeten und der anderen Menschen und der ganzen Schöpfung, die um uns herum ist, aller Pflanzen und aller Tiere. Da sind wir ein doch sehr, sehr kleiner, verschwindender Teil. Es gibt Wissenschaftler, die haben versucht, das mal genau auszurechnen, wie klein wir eigentlich sind. Und sie haben so vermutet, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich jetzt nichts Falsches sage, hier Jörg Schön und so, ihr wisst es besser. Aber es gibt so Vermutungen, dass das Universum 10 bis 20 Milliarden Lichtjahre weit ausgedehnt ist. Er hat nicht den Kopf geschüttelt, super. Und das heißt also, das ist schon ziemlich groß, weit über unserem Horizont. Da überall befinden sich wahrscheinlich Planeten und da flitzt einiges durchs Universum. Und einer von diesen Planeten ist die Erde oder unser Sonnensystem mit den paar Planeten. Und die Wissenschaftler haben ausgerechnet, wie viele Planeten wären das denn so ungefähr insgesamt, wenn man jeden Planeten als ein Sandkorn sieht. Wie viele Sandkörner wären das? Jetzt wollte ich mal mit dir eine kleine Rechenaufgabe mit Ihnen machen. Stellen Sie sich mal vor, so eine Prise Sand zwischen zwei Fingern. Wie viele Körnchen wären das? Könnte es sein, dass das vielleicht die Masse der Planeten im Universum ist? Also vielleicht eine Prise, keine Ahnung, sind, sagen wir mal, paar tausend Sandkörnchen sind schon. Wahrscheinlich gibt es mehr Planeten. Die Wissenschaftler haben festgestellt, es gibt mehr Planeten. Okay. Sagen wir mal eine Hand voller Sand. Eine Hand voller Sand. Wie viel könnten das sein? Wie viele Sandkörnchen? Was schätzt ihr? 1 Million. Okay, ja. Das kann man noch, kann man sich noch vorstellen. Ja, 1 Million könnte vielleicht sein. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, es ist mehr. Stell dir mal vor, so ein Eimer voller Sand. Wie viel könnten das sein ungefähr? Jetzt müssen wir mal gucken bei den schlauen Jugendlichen. Von der Zahl her ungefähr geschätzt, die Wissenschaftler haben das ausgerechnet. 1 Milliarde, okay, 1 Milliarde. Vielleicht 1 Milliarde, ja. 1 Milliarde ist schon unglaublich viel. Aber die Wissenschaftler sagen, es gibt mehr Planeten, als Sandkörner in einen Eimer passen. Okay, stell dir mal vor, ein Auto voll. Ich habe ein ziemlich großes Auto. Stell dir mal vor, das Auto ist voller Sand. Stell dir dein Auto vor, voller Sandkörner, das sind unglaublich viele. Ich glaube, da kommen wir an unsere Grenze, da gibt es keine Zahl mehr für, das können wir nicht zählen. Aber die Wissenschaftler sagen, es gibt mehr Planeten im Universum. Stell dir mal vor, dieser ganze Raum hier, voller Sand, bis unter die Decke, alles zugedeckt mit Sand. Wie viele Sandkörnchen könnten das wohl sein? Weiß ich auch nicht, aber irre viel. Und die Wissenschaftler haben ausgerechnet, es gibt mehr in diesen 10 bis 20 Milliarden Lichtjahren ausgedehnten Universum, gibt es mehr Planeten. Die Wissenschaftler haben festgestellt, wenn man das so ungefähr, natürlich nicht auf Sandkorn genau, zählt, dann müsste man auf eine 4 Meter dicke Sandschicht zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen über der gesamten deutschen Landkarte auf eine 4 Meter dicke Sandschicht kommen und jedes dieser Körnchen wäre ein Planet in diesem Universum. Ungefähr so viele. Ungefähr. Das ist schon eine Menge. Aber jetzt gibt es ja noch einen verrückteren Gedanken darin. Stell dir vor, in dieser 4 Meter dicken Sandschicht zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, von Ost nach West, von Nord nach Süd, über der ganzen deutschen Landkarte gibt es ein Körnchen und dieses eine Körnchen ist die Erde. Dieser riesige Planet, den die meisten von uns noch nie ganz gesehen haben, ist ein Sandkorn in dieser 4 Meter dicken Sandschicht zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen. Und jetzt stell dir vor, das ist jetzt noch ein bisschen crazier, du bist ein Mensch von 7 Milliarden, die zurzeit in diesem kurzen Zeitraum, in dem du lebst, sich auf diesem Sandkorn, auf dieser 4 Meter dicken Sandschicht zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen befinden. Das ist ganz schön klein. unendlich klein und unbedeutend bist du doch irgendwie auch im Gefüge der Schöpfung und der ganzen Welt, all der Dinge, die existiert haben, zurzeit existieren und existieren werden, bist du ein laues Lüftchen, nicht mal das. Du gehst vorüber und du wirst nicht viel ausrichten in dieser großen Angelegenheit. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das ganz am Anfang wissen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was die Bibel dazu sagt. Lass uns mal zusammen lesen. Das ist 1. Mose 2. Da wird das Paradies, der Anfang, beschrieben. Es war zu der Zeit, ab Vers 5. Und all die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Jetzt gibt es so ein paar Verse für die Erdkundelehrer mit irgendwelchen Flüssen, die hin und her fließen, und Gegenden. Die lasse ich mal aus. Dann kommt 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu den Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf die Menschen, und er schlief auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Abgefahrener Text, ich kann leider nicht auf alles eingehen. Die letzten beiden Verse mit dem Nacktsein und so weiter und Frau und Mann, das lasse ich auch aus. Wobei das hochspannend ist, Babys haben ja auch überhaupt kein Problem, nackt zu sein, ist mir aufgefallen. Die sind da noch sehr frei und schämen sich nicht. Also die sind wirklich nah dran an diesem Text. Das finde ich richtig cool. Aber wir wollen jetzt mal auf die verschiedenen Ebenen, die verschiedenen sozusagen Wesensarten des Menschen achten, die Gott in uns reingelegt hat. Weil ich glaube, das müssen wir wissen, um diese Frage zu beantworten. Die stecken alle hier drin. Und da ist der erste, ganz am Anfang ist es sehr interessant. Gott räumt sozusagen im ersten Vers die ganze Welt nochmal so ab, macht die Bühne frei, und der Erzähler beschreibt das hier, da ist nichts, und dann krempelt Gott die Arme hoch. Also Gott verhält sich überhaupt nicht, wie wir das vielleicht oder manche von ihm denken, dass er so philosophisch jetzt ein paar verrückte Gedanken hat und sich so auf die grüne Wiese setzt und erstmal philosophiert und der ganz ferne große Gott ist. Nein, der krempelt direkt die Arme hoch und steckt seine Hände in den Dreck und geht in den Lehm und formt aus diesem Lehm den Menschen. Aus Erde. Vers 7. In Vers 7 steht, das ist die erste Antwort auf das, was wir sind, wer du bist. Da machte der Herr den Menschen aus Erde vom Acker. Da machte der Herr den Menschen aus Erde vom Acker. Du bist ein Erdwesen. Du bist nicht ein Erdhörnchen oder so, sondern du bist ein Erdwesen. Du bist aus Erde gemacht. Und Adam symbolisiert das. Adam ist ja kein Name wie irgendwie Fritz oder Hanna Sophie oder so, sondern Adam bedeutet hebräisch Ackererde. Adama ist hebräisch und bedeutet Ackererde. Also der Mensch und Adam sind zutiefst Erdwesen, aus Erde gemacht. Und unsere nächste Folie zeigt uns diese unterste Schicht. Ja, noch ein paar Folien weiter. Genau, da unten. Wir sind Erdwesen. Der Herr machte den Menschen aus Erde vom Acker. Und ich glaube, da sind wir alle d'accord, egal wie du es mit Gott hast, ob du Naturalist oder Materialist bist. Es werden alle zustimmen. Es gibt eine klare Antwort auf die Frage, wer der Mensch ist. Er ist aus Erde geformt und er kehrt auch wieder zu ihr zurück. Der Mensch ist ein endliches Wesen. Materialwert 2,22 € oder so, vielleicht auch 5 €, je nachdem, wie gerade die Wasserpreise sind oder die Kalkpreise. Wir sind gemacht aus Wasser, Kalk, Phosphor und ein paar anderen chemischen Elementen. Und zusammen, alles zusammengerechnet, sind wir ein paar mickrige Euro wert. Das ist unser Materialwert. Wir sind aus Material, wir sind aus Erde. Nah verwandt dem Stein, dem Fluss, dem Regen, der Luft. Da gehören wir mit rein, in diesem Bereich der Schöpfung. Wir sind Erdwesen. Aber wir sind auch noch viel mehr. Wir haben noch eine zweite Schicht, eine zweite Ebene. Und das ist die Ebene des Lebewesens. Und das steckt auch in Vers 7. Na, wir gehen erstmal nochmal auf die... Oh. Okay, ja, wir warten einen Moment, kein Problem. Kommt gleich. Das ist das Lebewesen. Und da steht... In Vers 7, und Gott blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Also Gott belebt dieses Stück Erde, dieses Stück Ton, was er getöpfert hat und was noch wie tot darlegt. Er belebt es und macht daraus einen lebendigen Menschen, ein Lebewesen. Ihr kennt vielleicht dieses Bild von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, was oben unter der Decke klemmt. Da waren wir auch mit den Jugendlichen jetzt im Sommer, aber wir sind nicht reingekommen in die Kapelle. Aber da hängt das und da sieht man, wie Gottes Finger so auf den Finger von Adam zukommt. Und in dem Moment, wo diese ganze göttliche, lebendige Kraft ihn trifft, da wird er auch lebendig und steht auf und aus Erde, aus Erdwesen wird ein Lebewesen. Manche Leute denken, in dem Moment hat Gott sozusagen seinen göttlichen Funken auf den Menschen übertragen und da wurde der Mensch so eine Art Zweitgott oder Ersatzgott oder so, das stimmt überhaupt nicht. Auch was hier steht, ist total down to earth. Hier steht nämlich auf Hebräisch Nefesh Hayah. Und Nefesh Hayah wird auch für alle Tiere benutzt, wenn es um die Beschreibung eines Lebewesens geht. Überall in der Bibel, das ist ein ganz normales Lebewesen. Und als erstes zeichnet dieses Lebewesen aus, dass es atmet. Es kann atmen. Und deswegen lebt es. Das verbindet uns also mit allen Tieren, diese Ebene des Lebewesens, da sind wir gleich mit allem, was atmet. Und das ist auch die Ebene, wo es so um das Thema, um unsere Hormone geht, um unseren Hunger, unseren Durst, all das natürlich, unsere Triebe, um unser Atmen. Und alle Eltern mit Babys wissen, wovon ich rede. Das haben die Babys alles ziemlich drauf. Also wir stehen in Solidarität mit diesen ganzen Lebewesen. So sind wir auch, so bist du auch. Das ist auch eine Antwort auf die Frage, wer bist du, Mensch? Du bist Lebewesen. Und jetzt kommt aber es ist irgendwie auch ein bisschen erschreckend. Ich habe mal ein kleines Experiment mit unserer Tochter gemacht. Da habe ich euch auch ein Bild mitgebracht. Wir sind in den Zoo gegangen und ich habe das getestet, weil ich hatte Angst, als ich das gelesen habe. Wenn das wirklich so ist, dass wir so wie die Tiere sind, wäre das eine Katastrophe. Und wir sind dann in den Zoo, Heidelberger Zoo. Viele Eltern gehen dahin, da ist immer eine Kinderwagenschlange, besonders beim Affenkäfig. Weil ich glaube, viele Eltern wollen das testen. Sieht mein Kind wirklich, ist es dem Affen sehr ähnlich? Und ich habe es dann mal so daneben gehalten und Marie, muss ich sagen, ja, ist dem Affen schon ein bisschen ähnlich. Also, kann man auch auf dem zweiten Bild nochmal besser sehen, im Zoom, das, ja. Also er ist jetzt ein bisschen dunkler, aber so vom Gesicht auch, wie sie so runterhängt, so, das ist schon irgendwie ähnlich. Und da war ich erst so ein bisschen niedergeschlagen und dachte, oh Mann. Aber dann dachte ich auch, ja, aber guck mal, jetzt stell dir mal vor, was aus Marie alles werden wird, was die alles noch erfinden kann und wie die sich noch kreativ ihr Leben gestalten kann und so. Und da dachte ich, oh, da ist sie ihm doch eine Menge voraus. Weil er war schon älter und er hing immer noch in den Seilen da und hat kaum irgendwie was Kreatives da zustande gebracht. Also ich glaube, wir können guter Hoffnung sein. Klar ist eine Ähnlichkeit, aber ich glaube, sie wird ihn übertreffen. Also wir sind so wie die Tiere, aber wir sind auch noch viel mehr. Und jetzt kommt unsere dritte Ebene. Und das ist diese Ebene des Weltgestaltens, des Gestaltens. Wir sind ein gestaltendes Wesen. Wir sollen bebauen und bewahren. Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Überall, wo archäologische Funde aus der Urzeit der Menschen gemacht werden, wo man sozusagen Menschheit versucht, zurückzuverfolgen an die Anfänge, da spielt Feuer eine große Rolle. Immer wenn Feuer gefunden wird oder Spuren von Feuer, dann kann man eigentlich sagen, okay, sobald dieses Feuer sozusagen bewusst angelegt worden ist, umhegt worden ist, dass es sich nicht weiter ausbreitet, eventuell am Ende gelöscht worden ist, dann ist höchstwahrscheinlich auch was darauf gekocht worden, dann hat höchstwahrscheinlich jemand kreativ dieses Feuer eingesetzt, um damit etwas zu erreichen. Das ist typisch menschlich. Ich finde, man könnte das auch bei Autos zum Beispiel durchbuchstabieren, wie ein Auto gemacht ist, wie das konstruiert und erdacht ist und geschaffen ist von einem Menschen. Das ist typisch menschlich, Dinge, die funktionieren, kreativ zusammenzustellen. Also das sind Merkmale eines Menschen, die uns ganz besonders auszeichnen. Wir gestalten. Übrigens, der beste Beruf an alle Jugendlichen oder anderen, die gerade einen neuen Job suchen oder die sich die Frage stellen, was will Gott eigentlich, dass ich arbeite? Ganz einfache Antwort hier in dem Vers, sei doch einfach Gärtner. Ja. Wer ist gern im Garten? Okay, oh, das sind zu wenig, das geht nicht. Ihr seid weit entfernt von dem, was hier steht. Wir sollten alle doch gerne Gärtner sein, weil das ist eigentlich der Urberuf des Menschen. Im Garten uns vergnügen und dort die Pflanzen bewahren und bebauen. Das ist ein ganz tiefes Wesensmerkmal von uns, dass wir gestaltende Wesen sind. Jetzt kommt aber die nächste Schicht, weil wir sind mehr, noch mehr als das. Wir sind auch denkendes Wesen. Und das ist sehr interessant, weil das steht hier in den Versen 19 und 20. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Es ist interessant mit diesem Namen geben, mit diesem Nennen, mit dieser Sprache, die wir haben als Mensch, um Dingen Namen zu geben. Das ist unglaublich wichtig. Stell dir mal ein kleines Kind vor, vielleicht hast du es schon mal erlebt, was zum ersten Mal in seinem Leben ein Gewitter erlebt. So ein richtig krasses Gewitter, wo es donnert und blitzt und das Kind kann sich nicht erklären, wo das herkommt. Dieser laute Knall und dieses helle Licht. Und es steht da und zittert am Fenster und dann kommt die Mutter an die Seite und legt dem kleinen Mädchen die Hand auf die Schulter und sagt, hey Kleine, mach dich nicht verrückt, das ist ein Gewitter. Ein Gewitter. Und das mit dem Knall, das ist ein Donner. Und das Licht, das ist ein Blitz. Und das Mädchen kommt zur Ruhe und sagt, ich dachte schon, dafür gibt's keinen Namen. Aber wenn du, Mutter, dafür einen Namen hast, dann sieht die Welt anders aus. Es ist gut, wenn wir Namen für Dinge haben. Sobald wir etwas benennen, dann verschwindet die namenlose Angst vor Dingen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal und eine ganz wichtige Fähigkeit. Oder zum Beispiel, stell dir vor, ein Kind entdeckt verschiedene Hunde, verschiedene Sorten von Hunden. Also was weiß ich, ich mag Hunde leider nicht, aber wir können ja mal verschiedene Hunde aufzählen. Bernardiner und Dackel und Schäferhunde und Rottweiler und diese kleinen Fußhupen, ich finde eigentlich nicht, das sind Hunde, aber eher so rattenartig oder so. Aber all dieses zusammen, irgendwann schaffen wir das als Mensch, diesen Oberbegriff Hund dafür zu finden. Obwohl die unglaublich unterschiedlich aussehen, schaffen wir es, den einzusortieren, diese Sorte Lebewesen. Und wir geben einfach den Überbegriff Hund und damit ist das Thema irgendwie auch geklärt. Damit haben wir das unter den Füßen und damit haben wir einen Namen gegeben. Merkt ihr, wie wichtig das ist? Weil sonst würde uns die Masse der Eindrücke und die Größe der Schöpfung total überfordern, wenn wir es nicht schaffen würden, so Schubladen zu bilden, so zu kategorisieren und das alles zu benennen. Unsere Sprache und Namen zu geben, das ist ein sehr, sehr menschliches und sehr, sehr wichtiges Merkmal. Und da im Alten Testament sieht man das auch, wenn Kriege geführt wurden und Länder besiegt wurden, dann war es oft so, dass die Könige in diesen Ländern erhalten geblieben sind. Das ist ziemlich interessant, weil Könige wurden gar nicht ausgetauscht, aber was ausgetauscht wurde, also das besiegte Volk mit dem König wurde so belassen, aber der König wurde umbenannt, hat einen neuen Namen bekommen und damit war klar, das Siegervolk, was sozusagen da in dem Land gesiegt hat, hat dem König einen neuen Namen gegeben und steht deswegen über diesem König. Also die Namensgebung ist gleichzeitig auch Herrschaftsrecht. Also wir sollen ordnen, verwalten und herrschen. Wir sind die Chefs über vieles. Aber wir sind auch noch viel mehr. Und das ist die fünfte Ebene. Wir kommen hier schon an die Spitze. Wir sind Beziehungswesen. Du bist ein soziales Wesen. Und das steht in Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Man hat Tests gemacht mit Babys, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Wenn ein Baby niemanden um sich hat, dann stirbt es daran. Du kannst dem Baby alles, die besten Dinge geben und in einen perfekten geheizten Raum reinsetzen mit der besten Markenmilch von Hip oder besten Futter vom Rewe, also nicht DM oder so, nicht die billigen Sachen, sondern die wirklich guten Sachen, Vorrat an Muttermilch und das Baby bekommt alles da rein in diesen Raum, ist perfekt versorgt, aber wenn da ein Mensch fehlt, wenn die Mutter da nicht hingeht, wird es sterben. Das finde ich ziemlich erstaunlich und das zeigt, dass wir zutiefst als Mitmensch geschaffen sind. Die Krankenschwester hat zu mir immer gesagt, wenn sie nicht satt wird von der Milch in den ersten Tagen, dann nimm sie einfach an deinen Körper, drück sie einfach an deinen Körper, dann wird sie auch satt. Und ich sage, was? Das ist doch total unlogisch. Aber nein, sagt sie, das Körperkontakt und Beziehung macht sie satt. Also der Mensch lebt nicht von der Muttermilch allein oder vom Brot, sondern von Nähe, von Beziehung. Und das ist ganz interessant, wie das dann passiert mit dieser, wie Adam seine Partnerin findet und seinen Partner. Und Gott, der Herr, machte aus Erde all die Tiere auf dem Feld und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennt. Also ich stelle mir vor, die ganzen Tiere wandern einmal vor dem Menschen her, vor Adam. Der guckt sich die alle an, verteilt die Namen und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Also im Prinzip, er ist stolz und benennt die alle und fühlt sich wie der King, aber am Ende muss er voller Enttäuschung feststellen, Mist, da war keiner dabei, der so ist wie ich. Da fehlt was, mir fehlt zutiefst was, ich bin eigentlich einsam. Und dann steht da, ließ Gott einen tiefen Schlaf über den Menschen fallen. Das ist ziemlich wichtig, dass wir das sehen. Der schläft und während er schläft, nahm Gott eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er vom Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Das ist jetzt ziemlich wichtig, weil hier wird die Grenze markiert. Wenn Gott schafft und wenn Gott schöpft, dann sind wir nicht beteiligt, weil wir sind Geschöpf und er ist der Schöpfer. In dem Moment verschlafen wir alles. Dazu haben wir nichts beizutragen. Und Gott schafft diese Partnerin, diesen Partner des Menschen, während er schläft. Das ist sehr wichtig. Und dann nimmt Adam sie voller Begeisterung in Empfang und ruft, so stelle ich mir das vor, da sprach der Mensch, wow, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Puh. Das ist so der Moment, wo das Baby rauskommt und das erste Mal auf dem Bauch liegt und du denkst, das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und du spürst so tief, das ist Menschsein. Wir sind Beziehungswesen. Ja, aber am Ende gibt es natürlich auch noch die Ebene, dass wir Menschen vor Gott sind, Wesen vor Gott. Und der Herr gebot dem Menschen und sprach, in Vers 16, 17, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das ist der einzigste Stelle in diesem Bibeltext, wo Gott den Menschen direkt anspricht. Direkt dem Menschen gegenübertritt und sagt, so und so läuft es. Und das ist ihm sehr, sehr wichtig scheinbar. Hier sortiert er dich als Mensch ein in die Gesamtheit der Schöpfung. Und er sortiert dich als Geschöpf ein. Er ist der Schöpfer und du bist das Geschöpf. Du bist die Krone seiner Schöpfung, du hast die ganze Freiheit, du darfst von allen Bäumen im Garten essen, du sollst dich richtig gehen lassen und am Überfluss der Schöpfung dich freuen, aber du sollst nicht vergessen, dass Gott dein Schöpfer ist. Und deswegen stellt er diesen Baum dahin, Nicht, weil er irgendwie Äpfel schützen will oder Naturschützer ist oder so, sagt er, du sollst nicht davon essen, sondern du sollst nicht davon essen, einfach nur, um zu zeigen, dass du Gottes Position akzeptierst und dass du deine Position einnimmst. Dieser Baum ist die Grenze zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und das ist einfach nur die Frage an uns, die wir unbedingt beantworten sollten, wenn wir herausfinden sollten, wer wir eigentlich sind. Bist du bereit, dich einzuordnen als Geschöpf, Teil der Schöpfung zu sein? Das ist die entscheidende Frage, ob wir Gott Gott sein lassen und ob wir uns als Mensch Mensch sein lassen oder ob wir uns maßlos überfordern. Gott möchte also diese große Frage in deinem Leben beantworten. Und ich finde das eine tolle Antwort, diese verschiedenen Schichten. Eigentlich ist es ein bisschen falsch, weil das sieht so aus, als wäre das oben nur das i-Tüpfelchen. Deswegen nochmal eine Folie weiter. Es ist eher so, dass wir Wesen vor Gott insgesamt sind, in unseren allen Schichten. So sollte das sein. Nicht nur sonntags morgens hier Lobpreis machen und irgendwie das i-Tüpfelchen aufsetzen und in Gottesdienst gehen, sondern die ganze Woche über Wesen vor Gott sein, in all unseren Schichten unseres Menschseins. Ja, dazu lade ich dich ein und würde gerne noch beten und dir einfach als einen Gedanken mitgeben in diesen Tag und in dein Leben. Vergiss nicht, dass du einer bist auf einem Sandkorn in einer 4 Meter dicken Sandschicht zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen. Einer von 7 Milliarden zurzeit. Unglaublich verschwindend klein. Aber der noch unglaublichere Gedanke, als dass du da irgendwo dich in dieser Sandschicht befindest, auf diesem mini kleinen Sandkorn, ist, dass der, der sich das alles erdacht hat, entschieden hat, auf dein Sandkorn zu kommen. Der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und durch wird Gott Mensch, um dich dort zu treffen und dir zu sagen, wer du bist. Du bist sein Kind. Du bist seine gute Idee. Lass dich einordnen in diesen herrlichen Plan Gottes und lass es dir gut gehen mit all den guten Dingen, die Gott dir schenkt. Danke Gott, dass du uns diesen Platz gibst. Das ist echt der beste Platz und bei den Babys können wir sehen, die sind einfach an ihrem Platz, die halten Maß und ich möchte das auch neu lernen, Maß zu halten und mich einzuordnen. Ich möchte an all den verschiedenen Stellen in meinem Leben nicht mehr Gott sein, sondern Mensch sein, möchte Geschöpf sein und mich von dir einordnen lassen und meine kleine Position in dieser großen Weltgeschichte einnehmen als dein geliebtes Kind. Danke dafür. Amen.